Willkommen bei Radio Minghui, dem Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir berichten aus erster Hand über die Verfolgung in China. Außerdem hören Sie bei uns persönliche Erfahrungsberichte aus aller Welt sowie Spezialbeiträge. In diesem Podcast hören Sie einen Erfahrungsbericht mit dem Titel
20 Jahre friedlicher Protest vor der chinesischen Botschaft in London. Kultivieren wir am Anfang. Am 5. Juni dieses Jahres sind genau 20 Jahre vergangen, in denen die britischen Dafa-Jünger wie auch Praktizierende aus anderen Ländern zu jeder Jahreszeit und 24 Stunden täglich friedlich vor der chinesischen Botschaft in London protestiert haben. Es ist die Unterstützung durch den Meister sowie die selbstlose Zusammenarbeit der Praktizierenden, die dieses Projekt ermöglichten. Unter den Praktizierenden, die sich daran beteiligt haben, sind 80- und 90-Jährige sowie auch Kinder in Begleitung ihrer Eltern. Menschen, die in London leben, haben uns gegenüber oft ihre Unterstützung ausgedrückt. Eine Person sagte, dass die Königin den Falun Dafa-Praktizierenden, die seit so vielen Jahren still vor der Botschaft sitzen, eine Medaille verleihen sollte. Eine Auszeichnung für ihre Friedfertigkeit und Beständigkeit. Es gab auch Passanten, die uns fragten, warum sitzt ihr auch nachts hier? Die Angestellten der Botschaft haben Feierabend und es sind kaum noch Menschen auf der Straße. Macht es Sinn, dass ihr so spät noch hier sitzt? Tatsächlich habe ich mich das auch oft gefragt. Ich habe das Fa 1997 in Peking erhalten und kam 1999 nach Großbritannien. Am 1. Oktober 2000 initiierte ein westlicher Praktizierender einen dreitägigen Protest vor der chinesischen Botschaft in London. Als er erfuhr, dass Praktizierende in Festland China ihre Glaubensfreiheit und das Recht auf Kultivierung verloren hatten und darüber hinaus einige zu Tode gefoltert worden waren, wollte er dagegen vorgehen und sich der Verfolgung von Falun Dafa durch die Kommunistische Partei Chinas widersetzen. Als ich von seinem Vorhaben erfuhr, war ich tief bewegt und nahm mit einigen Praktizierenden an dem dreitägigen Protest teil. Ich wusste, dass ich vorerst nicht zum Platz des himmlischen Friedens in China zurückkehren konnte, aber ich konnte alles in meiner Macht Stehende tun, um vor der Botschaft in London friedlich zu protestieren. Nachdem wir die 3 Tage vor der Botschaft gesessen hatten, schlug ein Praktizierender vor, dass wir uns jeden Morgen vor der Botschaft treffen und dort die Falun Dafa-Übungen praktizieren sollten. Damals war ich im Masterstudium an der Universität, die nicht weit von der Botschaft entfernt war, und so konnte ich diesen Vorschlag annehmen. Damals waren wir 3 bis 4 Praktizierende, die von Montag bis Freitag morgens von 7 bis 9 Uhr die Übungen vor der Botschaft praktizierten. Ein Aufsteller in der Größe A2 informierte die Passanten über Falun Dafa und die Verfolgung. Im Mai 2002 besuchte Jiang Zemin Europa. Überall, wo er hinging, gab es Dafa-Praktizierende, die 24 Stunden lang aus nächster Nähe aufrichtige Gedanken aussandten. Die Praktizierenden, welche die Möglichkeit hatten, versammelten sich vor der chinesischen Botschaft in London, um von dort aus 24 Stunden lang aufrichtige Gedanken auszusenden. Nach dieser Aktion schlug ein Praktizierender vor, weiterhin 24 Stunden am Tag friedlich vor der Botschaft in London zu protestieren. Am 5. Juni 2002 begannen wir damit. Zu dieser Zeit hatte ich mein Studium bereits abgeschlossen. Mein Sohn hatte Sommerferien und wir verbrachten den ganzen Sommer vor der Botschaft. Nach den Sommerferien standen weniger Praktizierende zur Verfügung. Um die 24 Stunden Präsenz vor der Botschaft zu gewährleisten, erstellten wir eine Art Dienstplan. Damals gab es noch nicht so viele Dafa-Projekte wie heute, so dass es nicht so schwierig war, die jeweiligen Schichten zu besetzen. Die größte Herausforderung bestand darin, mit den Beschwerden der Anwohner umzugehen. Im Diplomatenviertel der chinesischen Botschaft in London gab es neben den offiziellen Geschäftsgebäuden auch einige gehobene Wohngebäude. Zu Beginn beschwerten sich einige Anwohner über die Lautstärke der Übungsmusik. Außerdem würden unsere aufgestellten Plakate und Transparente nicht ordentlich aussehen und das Gesamtbild des Viertels stören. Zum Schutz der Diplomaten beauftragte die Botschaft einen Personenschutz durch die Polizei. Diese Ausgaben wurden mit Steuergeldern bezahlt, doch die Menschen in England sollten nicht für eine Verfolgung zahlen, die in China stattfindet. Wir setzten uns zusammen, tauschten uns über unsere Erfahrungen aus und schauten nach innen. Wir regulierten die Lautstärke der Übungsmusik und ließen professionelle Plakate und Transparente anfertigen, die bis heute im Einsatz sind. Wenn wir eine größere Aktion vor der Botschaft planten, setzten wir die Anwohner schriftlich darüber in Kenntnis und erklärten ihnen den Grund dieser Veranstaltung. Im selben Zug baten wir für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung. Zur Weihnachtszeit bedankten wir uns bei den Anwohnern für ihr Verständnis und ihre Unterstützung. Nach einigen Jahren änderte sich das Umfeld. Im Winter brachten uns die Anwohner in den frühen Morgenstunden einen heißen Kaffee oder abends etwas zu essen. In der zweiten Hälfte des Jahres 2007 kam Shen Yun erstmals zu uns nach England. Alle Praktizierenden machten sich Gedanken, wie man am besten und effizientesten dafür werben könnte. Nahezu alle Praktizierenden waren in diesen Prozess involviert, sodass große Lücken im Schichtplan für die Botschaft entstanden. Damals fragten mich einige Praktizierende, ob es möglich sei, den 24-Stunden-Protest auf die Hälfte zu reduzieren. Auch meinten manche, es würde die Werbung für Shen Yun beeinträchtigen. Ich beharrte jedoch darauf, die 24-stündige Mahnwache aufrechtzuerhalten. Erneut tauschten sich alle Praktizierenden über ihre Erfahrungen miteinander aus. Am Ende waren wir uns einig, dass der 24-Stunden-Protest vor der Botschaft fortgesetzt werden sollte, während gleichzeitig die Promotion von Shen Yun stattfand. Es gab mehrere Momente, in denen wir alle das Gefühl hatten, nicht mehr weitermachen zu können, denn es gab wirklich nicht genug Leute. Am Ende war es jedoch immer so, dass wieder Licht am Ende des Tunnels erstrahlte. Im Jahr 2010 wurde Shen Yun in einer Stadt außerhalb von London aufgeführt. Jedes Wochenende musste ich bis weit vor die Tore Londons fahren, um an den Promotion-Aktivitäten für Shen Yun teilzunehmen. Folglich konnte ich die Lücken im Schichtplan für die Botschaft nicht schließen. Zu dieser Zeit sprang ein Praktizierender, der gerade aus Festlandchina gekommen war, für mich ein und füllte alle freien Plätze im Schichtplan aus. In einem anderen Jahr kam eine Praktizierende aus Hongkong nach England, da ihr Sohn ein Studium in London antrat. Sie wohnte nicht weit von der Botschaft entfernt und wusste, wie man zur Botschaft kommt. Sie füllte ebenfalls alle Lücken im Schichtplan. Ich erinnere mich daran, wie ich einmal an den Stadtrand von London fuhr, um in einem Einkaufszentrum Tickets für Shen Yun zu verkaufen. Anschließend fuhr ich um 22 Uhr mit dem Bus ins Stadtzentrum zurück und übernahm die Nachtschicht vor der Botschaft. Da ich im Einkaufszentrum den ganzen Tag ohne Unterbrechung Shen Yun beworben hatte, wurde ich auf der Busfahrt zur Botschaft plötzlich sehr müde. Kaum an der Botschaft angekommen, setzte ich mich in den Lotussitz und meditierte. Sofort spürte ich, wie die Energie meinen ganzen Körper durchdrang und die Müdigkeit im Handumdrehen abgewaschen wurde, wie unter einer Dusche. Als ich mich bei meinen Mitpraktizierenden erkundigte, bekam ich von allen die Rückmeldung, dass ihre Teilnahme an der Promotion für Shen Yun den 24-Stunden-Protest nicht beeinträchtigte. Wenn Praktizierende vor einem Theater in der Nähe der Botschaft Flyer über Shen Yun verteilten, gingen sie nach Beginn der Vorstellung zur Botschaft und kamen zum Ende der Vorstellung wieder zum Theater, um weiter Flyer zu verteilen. Anschließend gingen sie wieder zur Botschaft und setzten die Übungen fort oder sendeten aufrichtige Gedanken aus. So konnten sie beide Projekte gut miteinander in Einklang bringen. Nachdem wir die Aktivitäten sorgfältig durchdacht hatten, konnten wir klarer sehen, was zu tun war. Solange wir uns als ein Körper mehr um eine gute Kommunikation bemühten und unseren Wunsch nach Bequemlichkeit ablegten, konnten wir beide Projekte vollumfänglich weiterführen. Solange die Kommunistische Partei Chinas die Verfolgung von Falun Dafa nicht einstellte, musste unser friedlicher Protest weitergehen. Das war der erste Gedanke aller Praktizierenden, die damals dabei waren. Vor ein paar Jahren wechselten wir bei Einbruch der Dunkelheit ein Plakat aus. Der Fahrer eines vorbeifahrenden Autos kurbelte das Fenster herunter und fragte: »Geht ihr jetzt? Geht ihr weg? Hat die Verfolgung ein Ende? Wenn nicht, solltet ihr weiter ausharren.« An einem Abend vor mehr als 10 Jahren kam ein Dichter an unserem Stand vor der Botschaft vorbei, der gerade eine Sendung bei BBC beendet hatte. Wir hatten ein tiefgründiges Gespräch miteinander und so stellte ich mich mit ihm zusammen hinter die Plakatwand. Kurze Zeit später hielt ein junger Radfahrer an. Ich fragte ihn, ob er die Petition zur Beendigung der Verfolgung unterschreiben wolle, doch er antwortete: »Ich habe schon unterschrieben. Ich habe angehalten, um zu sehen, warum heute niemand hier sitzt. Hat die Verfolgung aufgehört? Wenn ja, will ich diese gute Nachricht allen, die ich kenne, mitteilen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, wollte ich mich hier hinsetzen und so lange unterstützen, bis jemand anderes kommt.« Im Herzen der Engländer wurde dieser Ort zum Symbol der Falun Dafa-Praktizierenden, die sich der Verfolgung widersetzen. Unsere Plakate stehen direkt an einer befahrenen Straße. Die Autos hupen und die Fahrer zeigen uns ihre hochgehaltenen Daumen, um ihre Unterstützung mitzuteilen. Es gibt auch einige Reisebusse, die hier vorbeikommen. Wir hören dann öfter, wie der Reiseleiter im Bus den Touristen erklärt, dass dies der Falun Dafa-Protest sei. Das große Gebäude hinter uns ist das Royal Institute of British Architects, in dem viele Tagungen, Ausstellungen und alle Arten von Abendveranstaltungen stattfinden. Die Menschen, die dort ein- und ausgehen, laufen scharenweise an unserem Stand vorbei. Für gewöhnlich machen die Praktizierenden die Übungen, senden aufrichtige Gedanken aus, sammeln Unterschriften oder verteilen Flyer an die Passanten. Viele Passanten ergreifen die Gelegenheit und bleiben stehen, um einen Blick auf die Schautafeln zu werfen, die Petition zu unterzeichnen oder sich mit den Praktizierenden zu unterhalten, um ein besseres Verständnis für die Situation zu erlangen. Im Laufe der Zeit haben viele britische Bürger, die hier vorbeigekommen sind, die wahren Hintergründe von Falun Dafa erfahren. All diejenigen, welche die wahren Begebenheiten erfahren und verstehen, werden anderen davon erzählen. Ich hörte oft, wie Passanten ihren Begleitern erklären: »Das ist Falun Dafa und gegenüber befindet sich die chinesische Botschaft. Sie sind hier, um friedlich gegen die Verfolgung von Falun Dafa zu protestieren.« An einem Wochenende vor 3 Jahren sah ich, wie ein westlicher Mann direkt vor unsere Schautafeln trat, sie einmal umrundete und sie sich dann ernsthaft durchlas. Nachdem ich die Übungen beendet hatte, fragte er mich: »Sind Sie wirklich schon seit über 10 Jahren hier?« Ich fragte ihn, woher er das wisse, worauf er mir antwortete, dass es in einem Reiseführer für Sehenswürdigkeiten stehe, die man in London zu Fuß besichtigen kann. In diesem Reiseführer wurde also auch unser friedlicher 24-Stunden-Protest erwähnt. Als ich vor einigen Wochen vor der Botschaft meditierte, war währenddessen im Gebäude hinter mir eine Veranstaltung. Ein junger Mann gab per Telefon eine Wegbeschreibung, in der er sagte, dass die Person vor der Falun Dafa-Anzeigetafel aussteigen solle. Falun Dafa gebe es hier schon seit 18 Jahren. Als ich das hörte, wunderte ich mich, dass er 18 Jahre gesagt hatte. Ich meinte aber herauszuhören, dass er die Hintergründe von Falun Dafa verstanden und sich nur um 2 Jahre verzählt hatte. Nach einer Weile hörte ich ihn wieder, diesmal zu seiner Tochter, sagen: »Diese Dame ist eine Falun Dafa-Praktizierende. Sie sitzt hier in der Meditation und zeigt damit ihren Widerstand gegen die Verfolgung.« Das junge Mädchen sagte: »Nur hier sitzen und meditieren, wie langweilig.« Gespannt wartete ich auf die Reaktion des Vaters, doch dieser zeigte keine. Dann blieb das junge Mädchen vor der Schautafel stehen und begann zu lesen. Nach einer Weile sagte sie zu ihrem Vater: »Sieh her, eine so schöne Frau wurde mit einem Elektroschocker zu Tode gefoltert. Das ist ja grausam.« Damals erkannte ich, dass es ganz sicher das aufrichtige Energiefeld war, das die schlechte Materie in der Umgebung auflöste, welche die zu errettenden Lebewesen daran zu hindern versuchte, die wahre Situation zu verstehen. Mein persönliches Verständnis ist, dass alle DAFA-Jünger auf der ganzen Welt mit jedem Projekt und jeder Anstrengung, die sie unternehmen, etwas gegen die Verfolgung tun. Auch wenn wir vielleicht kein offensichtliches Ergebnis direkt sehen können, so verwandelt doch alles das Herz und den Geist der Menschen und vereinigt die aufrichtige Energie in diesem Kampf zwischen Gut und Böse. Ich kann gar nicht sagen, wie oft es vorgekommen ist, dass ich bei Xing-Prüfungen während meiner Schicht vor der Botschaft Fahrprinzipien erkennen oder die Knoten in meinem Herzen lösen konnte. Einmal machte mir ein westlicher Praktizierender, der selbst regelmäßig Schichten im Plan abdeckte, einen Vorschlag. Er sagte, dass der 24-Stunden-Protest vor der Botschaft allen bei der Kultivierung helfen könne, die daran beteiligt seien. Folglich sollte ich alle Koordinatoren dazu ermutigen, sich diesem Projekt anzuschließen. Es würde eine gute Wirkung auf die Gesamtheit der britischen Praktizierenden haben. Ich fand diesen Vorschlag gut. Weil ich am kommenden Tag noch eine unbesetzte Nachtschicht entdeckte, rief ich den besagten Praktizierenden an und fragte ihn, ob er aushelfen könne. Er lehnte jedoch ab. In Gedanken begann ich mich zu beschweren, dass alle lauthals sagen würden, wie wichtig dieses Projekt sei, aber keiner komme, wenn Lücken zu füllen wären. Letzten Endes übernahm ich selbst die offene Nachtschicht. Während ich nachts vor der Botschaft saß und all diese Emotionen in mir auftauchten, überkam mich nach einiger Zeit Müdigkeit. Ich ging zu meinem Zelt, das ich nachts immer aufstellte, und wollte mich dort ein wenig hinlegen. Gerade als ich mich hingelegt hatte, merkte ich, wie jemand am Zelt zerrte. In all den Jahren war dies noch nie geschehen, und so öffnete ich das Zelt und schaute hinaus. In dem Moment traf mich aus heiterem Himmel ein Ei am Kopf. Entmutigt von dem Geschehen begann ich, nach innen zu schauen. Warum liefen die Dinge heute so schief? Nachdem ich eine Zeit darüber nachgedacht hatte, erkannte ich, dass ich nicht zufällig mit dieser Angelegenheit konfrontiert worden war. Ich hatte mich über meine Mitpraktizierenden beschwert und dadurch diese Situation herbeigeführt. Sofort sandte ich aufrichtige Gedanken aus und beruhigte mich schnell. Seit dem 1. Oktober 2000 bis heute sind mehr als 20 Jahre vergangen. Das ist eine lange Zeit, die zwangsläufig zu einer gewissen Nachlässigkeit geführt hat. Manchmal kommt es mir vor, als würde ich die Pflichten eines alltäglichen Menschen erfüllen, der seine Arbeit ausführt. Tag für Tag, Jahr für Jahr, jeden Tag erleben wir die gleiche Situation und tun die gleichen Dinge. Ich wurde oft gefragt, wie wir das geschafft hätten, so viele Jahre durchzuhalten. Und auch ich habe mich oft gefragt, warum ich überhaupt noch weitermache. War es nicht unser ursprünglicher Wunsch, bis zu dem Tag durchzuhalten, an dem die Verfolgung aufhört? Die Verfolgung von Falun Dafa durch die Kappe Chinas hält aber noch an. Aus welchem Grund sollten wir dann aufhören? Vielleicht, weil die Schwierigkeiten groß sind und wir sie nicht überwinden können? An jedem dieser scheinbar gewöhnlichen Tage ermöglicht uns dieses Projekt die drei Dinge, die wir Dafa-Jünger tun sollen, wahrhaftig und ernsthaft zu tun. Bei der Kultivierung im Dafa werden wir geistig und körperlich ständig gereinigt und auf eine höhere Ebene gehoben, so dass wir die Prüfungen überwinden können, denen wir ausgesetzt sind. Nichts kann die Überzeugung und den Wunsch, dieses Projekt zu Ende zu führen, ins Wanken bringen. Ich habe erkannt, dass man wieder das Herz bekommen kann, wie zu Beginn der Kultivierung, wenn man sich unaufhörlich erhöht. Thank you.
Sie hören Radio Minghui, den Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Beiträge aus China und aller Welt finden Sie auf unserer Website de.minghui.org.